DW Menschen und Märkte.
Heute bei uns im Programm ITER, der teure Traum von einer künstlichen Sonne. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Im südfranzösischen Cadarache wird derzeit eine gigantische Reaktoranlage gebaut. Nach der geplanten Fertigstellung in 5 Jahren will das internationale Forscherteam dort den Nachweis erbringen, dass man mit Kernfusion Energie gewinnen kann. ITER, das steht für Internationaler Thermonuklearer Experimenteller Reaktor, gilt als eines der bedeutendsten Experimente der Geschichte. Mit dabei sind 35 Staaten, darunter die EU, die USA, China, Russland und Japan. Bei einem Erfolg könnte die Menschheit allerdings frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts über eine unerschöpfliche, stabile und umweltfreundliche Energiequelle verfügen. Bei einem Misserfolg wären Milliarden Euro verbrannt. Kürzlich wurde in Cadarache per Livestream der erfolgreich absolvierte erste Schritt bei der Montage des Reaktors gewürdigt. Frankreichs Präsident Macron agierte als Schirmherr der Veranstaltung. Bundeskanzlerin Angela Merkel übermittelte eine Videobotschaft. Für uns hat Martin Bohne das ITER-Gelände besucht.
Das weitläufige ITER-Gelände erstreckt sich auf einem eigens errichteten Hügel. Der Besucher sieht erstmal nichts Besonderes, ein paar Gebäude halt. Das kühnste, manche würden sagen, das vermessenste Experiment der Menschheit kommt sehr unspektakulär daher. Hier kommt die Sonne. Die Beatles haben vor 50 Jahren dabei gewiss nicht an die Energieerzeugung gedacht. Aber der Slogan ist einfach zu naheliegend und so hat Kirsten Haupt ihrer PowerPoint-Präsentation zu ITER die Headline Here Comes the Sun verpasst. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right.
Wir kopieren ja im Grunde den Vorgang in der Sonne. Also die Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium. Es ist ein riesiges wissenschaftliches Experiment, das größte Experiment im Energiesektor, das wir haben.
Die ehemalige Ostberlinerin ist seit einigen Jahren bei ITER. Das Staunen über all die Superlative hat sie sich bewahrt.
Wir haben diese unglaublich hohen Temperaturen in der Reaktion, die 150 Millionen Grad. Gleichzeitig haben wir aber Magnete, die supraleitende Magnete sind. Das heißt, die werden ganz tief runtergekühlt, fast zum ultimativen Nullpunkt. Ja? Es wird wahrscheinlich im ganzen Universum keinen anderen Ort geben, wo es dieses Temperaturgefälle gibt. Von der höchsten Temperatur praktisch im Universum zur niedrigsten Temperatur im Universum innerhalb von vielleicht 5 Metern. Das gibt es nirgendwo anders. Wird es nirgendwo anders geben, wenn es denn soweit ist.
Und das wird so schnell nicht der Fall sein. Derzeit befindet sich ITER noch in der Bauphase. Immerhin, die Gebäude stehen schon alle. Auch schon der zentrale Komplex mit der Reinigungshalle, der Montagehalle und der Reaktorhalle selbst. Wir bewaffnen uns mit gelbem Schutzhelm, gelber Warnweste, dicken Arbeitshandschuhen und natürlich der Anti-Corona-Maske. Das ist die vorgeschriebene Schutzbekleidung für die Baustelle und Kirsten Haupt führt mich in die große Reaktorhalle. Am dicken Betonmantel um den Reaktor wird eifrig gearbeitet. Gewaltige Türen müssen eingepasst werden. An allen Ecken und Enden wird geschweißt. Wir suchen den Weg zum Allerheiligsten. Wir wollen einen Blick auf das Innere des Reaktors werfen.
Was wir jetzt sehen von hier oben, ist das Innere, ist praktisch das Zentrum, wo alles mal passieren wird. Wir stehen hier direkt am Rand vom Betonschutzschild und gucken mal so richtig runter. Und wir sehen, dass es hier mehrere Etagen eigentlich sind. Ne? Also es ist eine sehr hohe Struktur, 30 Meter hoch. Und was Sie ganz unten sehen, wo die Leute da arbeiten, das ist das unterste Teil des Kryostaten. Der eigentliche Reaktor ist dann im Kryostat drin.
Von dem Kryostaten ist bisher nur die Bodenplatte zu sehen. Wegen ihrer Form auch Suppenschüssel genannt. Und diese Bodenplatte wurde Ende Mai in die Grube aus Stahlbeton eingesetzt. Als erster Schritt überhaupt in der Montage der ITER-Maschine.
Die Toleranzen sind unglaublich gering mit allem, was hier gemacht wird. Und die Toleranzen hier für die Einbringung der Basis des Kryostaten, die Seitenbereiche, da hatte man einen Raum von 2 bis 8 Zentimetern. Und die eigentliche Operation wurde zu einer Toleranz von 3 Millimetern durchgeführt. Ja, das ist mitunter unvorstellbar. Und es ist alles gut gegangen.
Damit ist aber nur der Anfang geschafft. In den nächsten Monaten und Jahren müssen die anderen Reaktorteile wie in einem Puzzle zusammengesetzt werden. Im Inneren ist die Brennkammer aus luftdicht verbundenen Stahlsegmenten, in der Form vergleichbar mit einem liegenden geschlossenen Reifen. Darin zirkuliert das auf 150 Millionen Grad erhitzte Wasserstoffplasma, in Position gehalten von einem gigantischen Magnetkäfig aus 2 Dutzend Spulen von bis zu 24 Metern Durchmesser. Der zentrale Magnet könnte einen Flugzeugträger hochheben. So viel Kraft ist nötig, um das Gasgemisch in der Brennkammer von den Wänden fernzuhalten. Denn kein Material würde eine Temperatur von 150 Millionen Grad aushalten. Um die Brennkammer und den Magnetkäfig herum wird schließlich der Kryostat errichtet. Das ist eine Hochvakuumdruckkammer, die den Reaktor kühlen soll. Es herrschen Temperaturen am absoluten Nullpunkt. Ziemlich unvorstellbar all das. Ein bisschen Nachhilfe in Sachen Atomphysik täte da gut. Und deshalb treffe ich mich mit Greg de Temmermann. Der Franzose koordiniert die wissenschaftlichen Forschungen bei der ITER-Organisation. Also, was passiert da eigentlich genau in der Brennkammer?
Man erhitzt ein Gasgemisch aus verschiedenen Wasserstoffatomen und der Wasserstoff verwandelt sich in Plasma. Das ist der 4. Zustand der Materie. Die Elektronen haben sich dabei von den Atomkernen gelöst. Bei einer Temperatur von 150 Millionen Grad setzt die Kernfusion ein. Das heißt, die Wasserstoffatome fusionieren zu schwereren Elementen.
Wie es eben in der Sonne passiert. Aber wieso entsteht bei der Kernfusion nun eigentlich Energie?
Man muss die Teilchen mit großer Geschwindigkeit aufeinanderprallen lassen. Dafür ist eben dieser hohe Druck und diese extrem hohe Temperatur notwendig. Und bei der Fusion wird Energie freigesetzt, und zwar viel mehr Energie, als wir zuführen mussten.
Und hier kommt Einstein ins Spiel.
Bei der Fusion entsteht ein sehr energiereiches Neutron und ein Heliumatom. Und deren Masse ist etwas geringer als die der Ausgangsteilchen Deuterium und Tritium. Und diese fehlende Masse verwandelt sich in Energie. Das ist ja das, was Einstein nachgewiesen hat, mit der berühmten Formel der Relativitätstheorie E gleich mc Quadrat. Energie ist gleich Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Also selbst eine minimale Masse wandelt sich in eine gigantische Energiemenge um.
Und die ist viel größer, als was man bisher erreichen kann.
Um eine Vorstellung zu bekommen, aus 1 Gramm Deuterium und Tritium kann man durch die Fusion so viel Energie herausholen wie aus 8000 Litern Erdöl oder aus 10 Gramm Uran. Also die Kernfusion liefert 10-mal mehr Energie als die Kernspaltung.
C'est même 10 fois plus concentré que la fission. Here comes the sun. Here comes the sun, I say,
it's all right. Und dabei stand das Projekt vor 5 Jahren vor dem Aus. Die ursprüngliche Kostenkalkulation von 5 Milliarden Euro hatte sich als völlig illusorisch erwiesen. Ebenso die geplante Inbetriebnahme des Reaktors 2016. Es wurde ein neuer Generaldirektor gesucht, der den Laden in Ordnung bringt. Gefunden wurde Bernard Bigot, über viele Jahre Leiter der französischen Behörde für Atomenergie. Und er wurde zum Retter von ITER. Ich treffe Bernard Bigot im nüchternen Sitzungsraum des Verwaltungsgebäudes. Dem 70-Jährigen mit den wachen, freundlichen Augen und der sanften Ausdrucksweise merkt man auf den ersten Blick nicht an, was für ein selbstbewusster, knallharter Verhandler er ist. Er erzählt, wie er die Wende geschafft hat.
La première chose, ça a été un exercice de vérité.
Das erste war, sich die Wahrheit einzugestehen. Als das Projekt auf den Weg gebracht wurde, hatten die 35 Teilnehmerstaaten die Komplexität des Vorhabens unterschätzt. Ich habe also auf eine komplette Neubewertung gedrängt. Dazu gehörte eine realistische Schätzung der Kosten und ein realistischer Fahrplan mit präzisen Etappenzielen. Das war nicht einfach, aber am Ende hat der Prozess zu tiefgreifenden Änderungen geführt.
Elle a abouti à des changements profonds.
Danabigo beziffert die Kostenschätzung allein für die Bauphase auf etwa 20 Milliarden Euro. Die EU trägt knapp die Hälfte der Kosten. Die übrigen 6 Partner, das sind die USA, China, Russland, Japan, Indien und Korea, übernehmen jeweils 9%. Und die zweite Änderung, die Bernabigo gegenüber den Teilnehmerstaaten im ITER-Rat durchgesetzt hat, war genauso entscheidend.
Ich habe ihnen gesagt, ich verlange nicht nach dem Job. Wenn ich komme, dann um ihnen zu helfen. Aber dann müssen sie auch eine Regel akzeptieren. Ich bin es, der die Entscheidungen trifft.
Das war eben vorher nicht der Fall. Die Teilnehmerstaaten machten jeweils ihr eigenes Ding. Der ITER-Generaldirektor war nur ein Bittsteller. Und es sind ja auch durchaus machtbewusste Staaten, die bei ITER zusammenarbeiten. Die USA, China, Russland und die EU in einem Boot, kann das gut gehen?
Bis jetzt hat das keine Auswirkungen. Es wundert mich tatsächlich immer, dass all diese Länder bei ITER so konstruktiv zusammenarbeiten. Alle haben das Interesse, ihre sonstigen Differenzen hier hinten anzustellen und weiter am gemeinsamen Ziel zu arbeiten.
Und das Ziel ist nun, Ende 2025 den Testbetrieb aufzunehmen. Dann soll im ITER-Reaktor erstmals Plasma entstehen. Bernabigo ist zuversichtlich, den Termin zu halten.
Depuis 2015, nous avons tenu.
Seit 2015 haben wir alle Zwischenziele erreichen können. Das war nicht einfach. Immer wieder kam es zu unerwarteten Problemen, wie zuletzt gerade die Corona-Krise. Aber wir haben die Herausforderungen bestanden und heute kann ich sagen, wir halten Kurs.
Allerdings ist auch 2025 nur eine Zwischenetappe. 10 Jahre soll danach die Funktionstüchtigkeit der ITER-Maschine erprobt und gegebenenfalls nachgebessert werden, bevor der Reaktor seine volle Leistung erreicht. Angestrebt werden 500 Megawatt. Das wäre 10-mal mehr, als zugeführt werden muss, um den Fusionsprozess in Gang zu halten. Dann muss noch der entscheidende Schritt erfolgen, die industrielle Nutzung, der Bau von Fusionsreaktoren, die tatsächlich Energie ins Netz einspeisen.
Mon espoir.
Meine Hoffnung ist, dass um die Jahre 2050, 2055, also gut ein Jahrzehnt nachdem wir mit ITER die Machbarkeit nachgewiesen haben, die Kernfusion anfängt, ihren Anteil an der Energieversorgung der Menschheit zu leisten.
Etliche Wissenschaftler und Atomkraftgegner teilen diesen Optimismus der ITER-Gemeinde nicht. Sie stellen die technologische Machbarkeit in Frage. Sie zweifeln an, dass die Energieausbeute tatsächlich so günstig ausfällt. Sie weisen auf die mögliche Strahlenbelastung hin. Aber vor allem halten sie ITER für eine gigantische Geldverschwendung. So Antoine Colandrin, ein Veteran der französischen Anti-Atom-Bewegung, der in der Region von Cadarache lebt.
Das ist ein sehr teures Projekt, völlig aus der Zeit gefallen und das nichts zur Lösung unserer Energieprobleme beiträgt. Bevor man die Kernfusion industriell nutzen kann, sind wir doch im 22. Jahrhundert. Das ist ein Monstrum, das enorm viel Energie und Ressourcen verbraucht. Gewiss ein nettes Spielzeug für die Wissenschaftler und etwas, was die Politiker gerne vorzeigen. Das ist kein Zukunftsprojekt, da müssten ganz andere Wege verfolgt werden. 20 Milliarden Euro sind da jetzt veranschlagt. Was könnte man mit so einer Summe wirklich Nützliches anfangen?
Zurück zu Bernabigo. Natürlich kennt er diese Kritik und natürlich sieht er das anders.
Es ist schon wahr, für ITER werden beträchtliche Summen aufgebracht. Aber ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Natürlich gibt es die erneuerbaren Energien und die sollte man auch maximal entwickeln und nutzen. Aber meine tiefe Überzeugung ist, wenn wir demnächst 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden, dann können wir uns nicht allein auf Wind, Sonne und Wasserkraft verlassen. Wir brauchen eine Ergänzung, eine Energieform, die beständig und in großem Umfang produziert werden kann. Der große Vorteil der Kernfusion ist, dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat. Es entsteht ja kein CO2 dabei. Ja, es stimmt schon, die Kernfusion kann nicht schon morgen zur Energieversorgung beitragen, aber der technologische Quantensprung und die potenziellen Vorteile sind so beträchtlich, dass es meiner Meinung nach Sinn macht, diese Geduld aufzubringen.
que, de mon point de vue, il est légitime d'être patient.
Und noch einen großen Vorteil habe die Kernfusion, sagt Bernard Bigot.
C'est une technologie intrinsèquement sûre.
Die Kernfusion ist eine von Natur aus sichere Technologie. Selbst die kleinste Panne führt dazu, dass die Reaktion in kürzester Zeit ganz von alleine abbricht. Der schlimmste anzunehmende Unfall hier wäre, dass die Brennkammer zu Bruch geht. Aber selbst dann wäre die radioaktive Belastung schon in einer Entfernung von wenigen hundert Metern ungefährlich. Die Bevölkerung müsste nicht einmal evakuiert werden.
A priori, la population n'aura même pas à se déplacer.
Die Sonne auf Erden nachbauen. Das ist derzeit vor allem erst einmal ein logistischer Albtraum. Es kursiert die Zahl 1 Million. 1 Million Bauteile müssen hier in Cadarache zusammengefügt werden. Etwa 2/3 des Wegs haben die ITER-Konstrukteure geschafft. Aber dann geht das Abenteuer ja eigentlich erst richtig los.
Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right.
Das war ITER, der teure Traum von einer künstlichen Sonne. Ein Feature von Martin Bohne aus dem ARD-Studio Paris. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.